Herzlich willkommen zu den Moorminuten, dem Podcast mit Wissen rund ums Moor. Mein Name ist Katharina Blaurock und ich spreche heute mit Professor Karl Bayer-Kuhnlein, Inhaber des Lehrstuhls für Biogeographie an der Universität Bayreuth. Hallo Herr Bayer-Kuhnlein, Sie sind Experte für die Ausbreitung und das Vorkommen von Tier- und Pflanzenarten in verschiedensten Ökosystemen. Welche Lebensbedingungen finden sich denn für die Tier- und Pflanzenwelt im Ökosystem Moor?
Moore sind ganz faszinierende Ökosysteme, deswegen, weil sie eigentlich sehr schlechte Lebensbedingungen haben. Deswegen akkumulieren sie ja organische Substanz. Das ist ja die wichtigste Eigenschaft aus heutiger umweltpolitischer Sicht, die Moore aufweisen, dass sie eben offensichtlich Einschränkungen bei einer ganzen Reihe von ökologischen Prozessen haben, die dazu führen, dass sich organische Substanz anhäuft. Und das ist wunderbar aus menschlicher Sicht. Das zeigt aber auch, dass es Einschränkungen für das Leben im Moor gibt, wie beispielsweise die Verfügbarkeit von Sauerstoff im Substrat, welche dann natürlich sich wiederum auf die biologische Aktivität auswirken. Deswegen können nur ganz bestimmte Organismen in Mooren existieren, die eben damit zurechtkommen können, dass es eben teilweise anoxische Verhältnisse im Boden gibt, dass es auch nur ein sehr begrenztes Angebot von Nährstoffen gibt, die im Hochmoor ja durch die Luft nur eingetragen werden können. Und dann gibt es wiederum Veränderungen, die sich daraus ergeben. Veränderungen durch das Klima, Veränderungen durch das Niederschlagsregime, Veränderungen durch Stoffeinträge wie Stickstoff und dann natürlich auch Veränderungen durch direkte menschliche Einwirkungen, Entwässerung und Ähnliches, was diese Systeme ganz substanziell und sehr langfristig verändern.
Ja, Sie haben ja gerade schon ein paar Probleme oder ja, Gefährdungen für den Lebensraum Moor angesprochen, wie zum Beispiel das Klima. Wie wirkt sich denn der Klimawandel auf den Lebensraum Moor aus?
Der Klimawandel wirkt sich in Mooren in zweifacher Hinsicht aus. Also zum einen findet natürlich eine Erwärmung statt, aber Temperatur und vor allem langfristige Temperaturveränderungen sind für die wenigsten Arten ein Problem. Also keine Art, kein Organismus reagiert auf einen 30-jährigen Mittelwert von Temperaturen. Viel entscheidender ist Veränderungen im Niederschlagsregime, Veränderungen auch in der Saisonalität von Niederschlägen. Die Wasserverfügbarkeit ist ja ein ganz entscheidendes Kriterium in Mooren. Und wenn sich diese ändert, und wir hatten in den letzten Jahrzehnten 2003 und dann wieder 2018 ja auch sehr ausgeprägte und bis dahin in unseren Wetteraufzeichnungen nicht gekannte Trockenphasen, so etwas ist natürlich ganz entscheidend dann in Mooren.
Und Sie haben auch die Stoffeinträge, zum Beispiel aus der Landwirtschaft, angesprochen. Was gibt es da für Folgen für Moore?
Ja, blöderweise ist es nicht nur die Landwirtschaft, es ist auch unser Autoverkehr, und zwar etwa 50-50. Was den Stickstoff, die Stickstofffreisetzung, Stickstofftransport und Stickstoffniederschläge, Eintrag anbetrifft. Und gerade in Mooren, aber eigentlich fast in allen Ökosystemen, ist Stickstoff der limitierende Faktor für das Wachstum, für die Entwicklung von Pflanzen, von Biomasse. Und da hat sich in den letzten Jahrzehnten zunächst mal im 20. Jahrhundert vieles verändert zum Schlechten hin. Wir haben heute Stickstoffeinträge, die entsprechen dem, und übertreffen sogar teilweise das, was ein intensiv arbeitender Landwirt im 19. Jahrhundert überhaupt mit Dünger auf sein Feld bringen konnte. Und wir kriegen das jetzt for free aus der Atmosphäre. Und nachdem sich das alles sozusagen verschlechtert hat, dummerweise riechen wir Stickstoff nicht. Also wir nehmen das nicht wahr, aber die Ökosysteme nehmen das natürlich sehr wohl wahr. Nachdem sich einiges da deutlich verschlechtert hatte aus der Sicht der Ökosysteme, die Landwirtschaft freut sich natürlich über eine Düngung, aber ein Moor nicht unbedingt, hat sich seitdem nicht wirklich was verbessert. Bei manchen Schadstoffeinträgen wie beim Schwefel, da haben wir eine deutliche Verbesserung in den letzten Jahrzehnten gehabt. Beim Stickstoff hat sich nichts getan. Das heißt, Moore werden nach wie vor gedüngt. Und das ist bei diesen nährstoffarmen Systemen natürlich ein sehr großes Problem.
Wie schätzen Sie denn die zukünftige Entwicklung des Zustandes der Ökosysteme oder des Ökosystems Moor ein?
Oh, das ist eine anspruchsvolle Frage, aber ich will mal versuchen, ein paar Ideen aufzuzeigen. Die zukünftige Entwicklung der Moore ist nicht wirklich gut vorherzusagen. erstmal gibt es Moore in verschiedenen Teilen Europas, auch verschiedenen Teilen Deutschlands, und dann gibt es Niedermoore, Hochmoore. Alle werden sehr unterschiedlich und auch teilweise individuell auf den Klimawandel reagieren. Aber es gibt einerseits eben die zunehmende Erwärmung, die auch dazu führen kann, dass sich die Vegetationsperiode verlängert und damit auch die Aktivität der kohlenstofffixierenden Pflanzen, also der Torfmoose beispielsweise und der Gräser in Mooren, sich verlängert und damit Moore stärker wachsen würden. Allerdings gibt es auf der anderen Seite auch stärker fluktuierende Niederschlagsregime, auch trockene Jahre, die dann dazu führen, dass oberflächennah eher axoxische Bedingungen, also eher trockene Bedingungen in den Mooren eintreten, die wieder zum Kohlenstoffabbau und zur Freisetzung von Kohlendioxid führen. Und das sind gegenläufige Prozesse, deren Outcome, deren Endresultat in meinen Augen nicht wirklich gut vorhergesagt werden kann. Und das größte Fragezeichen gibt es da bei Veränderungen in dem Niederschlagsregime, bei den ombrogenen, also durch Niederschläge allein gesteuerten Mooren.
Und gibt es irgendwelche Ansatzpunkte, um den Lebensraum in Zukunft vielleicht besser zu schützen, als es jetzt gerade geschieht?
Geld, ganz einfach. Also wenn unsere Gesellschaft es zunehmend realisiert, dass Kohlenstoffspeicherung in Ökosystemen von Wert ist, für die gesamte Gesellschaft und darüber hinaus auch für die gesamte Welt im Grunde, dann muss das natürlich auch monetär berücksichtigt werden. Monetarisierung ist immer schwierig natürlich, weil es gibt ja viele Werte. Und ich als Feldökologe sehe den Wert von Mooren natürlich nicht unbedingt in Geld, aber über solche Stellschrauben kann man vielleicht auch tatsächlich was in der Gesellschaft bewirken für einen besseren Moorschutz. Ich habe gestern hier im Steinwald gesehen, wie Flachmoore, moorige Bereiche von Wäldern durch die forstliche Nutzung quasi umgepflügt wurden, weil man einfach nur in kurzer Zeit mit großem Gerät in Rückegassen da in den Wald rein sticht und das den Boden komplett umwirft und damit eben auch Kohlenstoff freisetzt. So etwas darf in Mooren einfach nicht geschehen. Es wird aber bislang einfach ignoriert. Es wird bislang einfach missachtet, weil es auch nicht bestraft wird. Eigentlich müsste für eine solche Aktion eine Strafe von einigen tausend Euro fällig werden, allein durch die Freisetzung von Kohlenstoff, die da erfolgt ist. Mit der naiven Annahme, ich nehme ja Holz aus dem System und damit habe ich Kohlenstoff gespeichert. Also wir brauchen eine gesamtheitliche Betrachtung und wir müssen sehen, dass der Wert von Mooren nicht nur, natürlich auch, aber nicht nur in der Biodiversität, in besonders schönen Pflanzen ist, Sonnentau und was es da alles so gibt, das ist alles wunderbar. Aber der Wert liegt eigentlich für die gesamte Gesellschaft in der Kohlenstoffspeicherung. Und da ist in der Vergangenheit unglaublich schlecht damit umgegangen worden. Wir haben auch wenig Sensibilität insgesamt darin für den Wert der Moore gehabt bis vor wenigen Jahren. Es gab in Bayern beispielsweise im Kendelmühlfilz eine Moorforschungsstation, die ursprünglich nur die Moorausbeutung, also die Torfgewinnung, zum Ziel hatte und die dann eingestellt wurde in einer Zeit, wo man denkt, jetzt müsste eigentlich Naturschutz und dann später auch Klimaschutz eine Rolle spielen. Wir haben diese Station nicht mehr. Ne? Also sonst könnten wir wissen, wie sich diese Moore da weiterentwickelt haben. Das ist nur ein Indikator dafür, wie wenig Bedeutung dem Moorschutz und dem Monitoring und dem Funktionieren von Mooren bislang zugemessen wurde.
Kann denn auch jeder Einzelne von uns irgendetwas zum Schutz der Moore beitragen?
Naja, wenn man jetzt Waldbesitzer ist und man hat ein Moor oder so, dann sollte man das natürlich erhalten. Wenn man in der Natur unterwegs ist, dann sollte man Moore nicht zertrampeln. Man sollte sie möglichst wenig stören, natürlich. Man sollte da, wo es geht, Moore wieder vernässen. Und das sind oft Standorte, die sind landwirtschaftlich auch so wenig ertragreich und auch so schwer zu, auch technisch, maschinell so schwer zu bewirtschaften, dass eigentlich ein viel größerer Wert geschöpft werden könnte, wenn man sie sich selbst überlässt Und wenn man eben damit auch die Kohlenstoffsequestrierung, also die Speicherung von Kohlenstoff, fördert, statt dass man wenige Kilo Biomasse vielleicht für eine Biogasanlage, weil das Futter für den Stall nicht zu verwerten ist mit so vielen Sauergräsern, aus einem solchen Moor entzieht. Also da haben wir einfach aber noch keine ökonomischen Stellschrauben, die uns dabei helfen.
Sie haben vorhin schon mal kurz das Wort Biodiversität erwähnt. Wieso sind Moore denn besonders wichtig für die Biodiversität?
Ganz einfach, weil sie anders sind als alles andere. Also Biodiversität ist ja nicht nur eine Zahl von Arten. Moore sind ja nicht unbedingt so wahnsinnig artenreich, zumindest einige Moore. Aber sie unterscheiden sich eben von den umgebenden Ökosystemen. Sie unterscheiden sich eben ganz deutlich von Wiesen, von Wäldern, von Äckern, weil sie Arten beherbergen, die nur in diesen Mooren vorkommen. Und dann gibt es sehr unterschiedliche Moortypen. Es gibt Kalkflachmoore, es gibt saure Flachmoore, es gibt Hochmoore, es gibt Übergangsmoore. Und es gibt innerhalb von Mooren, also gerade innerhalb von Hochmooren, ein unglaublich kleinräumiges Mosaik unterschiedlichster Lebensbedingungen im Abstand von 50 Zentimetern. Also es ist die Heterogenität, die Vielfalt und die Unterschiedlichkeit der Moore, die sie auszeichnen.
Sie selbst haben ja auch viele Jahre an Waldquellen geforscht. Was ist denn an diesem Lebensraum so besonders, beziehungsweise gibt es vielleicht sogar Verbindungen zum Lebensraum Moor?
Quellen sind so etwas wie eine Schnittstelle zwischen dem terrestrischen Ökosystem und dem aquatischen Ökosystem und sie sind durchflossen. Also sie sind ja eigentlich keine Moore, da speichert sich nichts an Kohlenstoff an. Aber es gibt verschiedene Typen von Grundwasseraustritten und es gibt dann natürlich auch einen Übergang von einzelnen Quellen hin zu Flachmooren, die dann flächig durch mineralisches Grundwasser durchströmt werden. Und von daher gibt es natürlich schon auch einen gewissen Bezug zu Mooren. Ganz interessant finde ich den Bezug zwischen Waldquellen und Niedermooren, dass in Niedermooren, die ja natürlicherweise bewaldet werden, also Erlenbrücher beispielsweise werden, sind ja nur durch den Menschen waldfrei gehalten. In den sauren Niedermooren hat man eine Pflanzengesellschaft, die natürlicherweise in der Vergangenheit nur an Quellen der Hochlagen der silikatischen Mittelgebirge, also im Erzgebirge oder Schwarzwald, vorgekommen ist. Das ist quasi die natürliche Lebensgemeinschaft der sauren Niedermoore, also der Caricetia fusca-Gesellschaften, ist an solchen Hochlagenquellen. Und diese Hochlagenquellen, Lebensgemeinschaften, die sind durch den sauren Regen heute in viele hundert Meter tiefer gelegenen Bereiche vorgedrungen und haben dort die ehemals natürlichen Quelllebensgemeinschaften ersetzt. Also da gibt es ein ganz interessantes, auch sehr komplexes Wechselspiel zwischen menschlicher Nutzung und der Schaffung von Lebensräumen, wie eben den sauren Niedermooren, die auch im Naturschutz ja einen hohen Wert haben, weil sie große Flächen einnehmen, und Quellen und der Veränderung von Lebensgemeinschaften an Quellen in unseren Mittelgebirgen.
Ganz vielen Dank, Herr Bayer-Kuhnlein, für das interessante Gespräch und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dafür, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal.